Hallo draußen. Ich bin wieder hier. Willkommen zu einer neuen Folge von meiner Plauderecke. Ich bin Schulzi und freue mich auf eine neue Ausgabe. Grüße alle Hörspielfans und die es noch werden wollen. Und ich habe heute wieder einen sehr interessanten Gast, der mir Rede und Antwort stehen wird. Der gute Frank Hammerschmidt. Ich wünsche euch viel Spaß und ja.
Oh, bin ich schon dran? Hallo. Ja, hallo Schulzi. Ich freue mich, dass wir jetzt dieses Interview nochmal aufnehmen, nachdem es ja beim ersten Versuch ein technisches Problem gab. Inzwischen gibt es ja auch weitere Neuigkeiten von mir.
Wie wird man Hörspielautor?
Da kann ich nur erzählen, wie es bei mir war. Im Jahr 2010 hatte mich damals Oda Plein von den Mindcrushers kontaktiert, ob ich nicht ein Hörspielskript schreiben wolle. Ich hatte ihr im Chat oder am Telefon erzählt, ich weiß es nicht mehr genau, dass ich während meiner Ausbildungszeit kleine Gruselstories als Leserstory der Woche innerhalb der Sinclair-Hefte verfasst hatte. Also nahm ich mir eine Geschichte aus der Zeit vor und schrieb sie in ein Hörspielskript um. Das war das Mayfield-Pensionat. Etwa zur gleichen Zeit nahm ich an einem Wettbewerb beim Hörspielprojekt teil und schrieb einen kleinen Krimi, Sinatra Blues. Den Cut wollte ich auch gleich mit übernehmen, war da aber nicht sehr begabt. Nach einigen eher kläglichen Versuchen hängte ich das Cutten an den Nagel und schrieb nur noch die Skripte. Für Soundtales Productions entwarf ich zum Beispiel die Scary Stories, für das Hörspielprojekt Mole und die Zukunftschroniken und bei den Mindcrushers wirkte ich an den Lightstreams mit. Etwas später lernte ich dann Jokey One von der Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld kennen. Fantastoria nennt die sich inzwischen. Mit Jokey zusammen arbeitete ich weiter an meinen Reihen und an einigen Kinderhörspielen. Dann 2017, glaube ich, war das, habe ich Thomas Bierker, Christoph Piasecki und Patrick Holtheuer angeschrieben, um ein Skript einzureichen, und Christoph hat dann zugeschlagen. Aber auch der freien Szene bleibe ich weiterhin treu und werde auch in Zukunft Hörspiele für die produzieren.
Würdest du dich in das goldene Buch deiner Heimatstadt Menden eintragen, wenn du gefragt würdest?
Na, ich glaube, da muss man schon eine ganze Menge mehr leisten, als ein paar Geschichten zu schreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob es sowas hier überhaupt gibt. Ah, jetzt bin ich ja immerhin in Schulzis Podcast. Das ist doch auch schon mal was.
Privat hast du auch ein Hobby, was mit Lesen zu tun hat. Welches?
Seit einigen Monaten habe ich mich wieder vermehrt dem Comiclesen zugewandt. Angefangen hat es mit dicken Sammelbänden von Conan und Red Sonja, also den Geschichten von Robert E. Howard, die ich mir in den USA bestellt habe. Dann die schönen Marvel-Sammelbände von Conan, die hier bei uns erscheinen. Mit 99 Euro sind die zwar nicht gerade günstig, aber man erhält auch viel Lesestoff für das Geld. Ganz begeistert bin ich von der Splitter-Reihe um den Barbaren. Dort hat man die Originalgeschichten von Howard umgesetzt. Jede Geschichte mit einem anderen Autoren-Zeichnerteam. Ich glaube, mittlerweile gibt es 10 oder 11 Alben. Insgesamt werden es mal 16 werden. Mittlerweile sammle ich aber auch viele weitere Reihen und Serien des Splitter Verlags, da hauptsächlich Science Fiction, Fantasy und Horror. Das sind meistens franko-belgische Comics wie die Elfenreihe oder die Werke von Beck wie Deepwater Prison. Ich habe übrigens auch mal für den damaligen Artdirektor des Splitter Verlags, Herbert Ahn, einen Roman in ein Comicskript umgeschrieben. Das war Berlin Requiem von Peter Huth. Ein Zombie-Roman, der in Deutschland spielt. Es gab sogar erste Zeichnungen. Leider wurde das Projekt wohl eingestampft, als es einen Personalwechsel gegeben hat. Schade um die dreimonatige Arbeit, die ich da reingesteckt habe, aber dadurch konnte ich natürlich auch schöne Einblicke gewinnen. Ich trage mich mit dem Gedanken, mal meine Mole-Hörspiele in Comicform zu bringen. Allerdings ist es in Deutschland schwer, gute Zeichner zu finden. Also falls das ein Zeichner hört, melde dich gerne über Facebook bei mir.
Wie kam der Kontakt zu Contento Media zustande?
Wie erwähnt, hatte ich damals ein Skript an Christoph Piasecki geschickt, das er dann nach kleinen Änderungen für seine Reihe Mord in Serie genommen hat. Ich kannte Christoph bereits durch ein Treffen der Hörspielfreunde vor gut 10 Jahren. Dort traf ich auch Sven vom Hörgrusel, dem Forum, in dem wir uns kennengelernt haben. Für Contendo musste ich dann nur den Erzähler entfernen, da die Geschichten stets ohne Erzähler auskamen. Seitdem habe ich mir tatsächlich angewöhnt, so ziemlich jedes Skript ohne Erzähler zu verfassen. Nur in meinen Kinderhörspielen setze ich eigentlich noch einen ein.
Beruflich bist du trotz Hörspielen aber weiterhin Industriekaufmann geblieben, oder?
Ich habe Industriekaufmann Ende der 80er Jahre gelernt, aber ich war meine meisten Arbeitsjahre als Verkäufer in einer Weltbildbuchhandlung beschäftigt. Da war ich neben der Geschichtsabteilung hauptsächlich für die Filmabteilung und die Games zuständig. Danach habe ich meine Brötchen bei der Familienkasse im Bereich des Kinderzuschlags verdient und zurzeit arbeite ich in einem großen Dentallabor.
In welcher Stadt oder welchem Land soll mal ein Hörspiel von dir spielen?
Ich versuche immer, wo es mal passt, meine Heimatstadt Menden unterzubringen. Ich bin eigentlich nicht sehr reisefreudig, aber auf Langeoog, wo mein erstes Hörspiel von Contendo spielte, habe ich mal Urlaub gemacht. Deshalb hatte ich mir auch gerade diese Insel ausgesucht. Aber oft spielen meine Geschichten einfach im Sauerland, weil ich mich da am besten auskenne.
Hast du nach Feierabend überhaupt noch Bock, privat einem Hörspiel zu lauschen?
Da ich während der Fahrt zur Arbeit immer ein Hörspiel höre und auch schon mal während der Arbeitszeit, da ich oft zu Kundenbesuchen unterwegs bin, höre ich zu Hause eigentlich selten eins. Aber das gemeinsame Hörspiel hören im Hörgrusel und das Premierenhören beim Hörspielprojekt abends macht mir sehr viel Spaß und daran nehme ich auch häufiger teil.
Du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Unter welcher Webadresse kann man den sehen? Oder kann man den sehen, ja, genau.
Einfach Hörspielkanal Frank Hammerschmidt eingeben, dann ist man auf meiner YouTube-Seite. Dort habe ich alle Hörspiele eingestellt, an denen ich beteiligt war, gute wie schlechte. Und von meinen kommerziellen Hörspielen erhält man da jeweils eine Hörprobe, die zumeist eine andere ist als die offizielle. Natürlich achte ich darauf, dass die Szene nicht spoilert.
Auf welche Themen hast du dich spezialisiert?
Spezielle Themen gibt es eigentlich nicht. Wenn ich irgendetwas im Radio oder im Fernsehen höre oder im Netz etwas lese, das sich für ein Hörspiel eignet, dann setze ich das um. Oder wenn ich etwas ganz Normales sehe, eine Parkbank zum Beispiel, dann wird bei mir daraus gleich ein Ort, an dem ein Mord geschehen ist. Wie in der Blutbank von den Scary Stories zum Beispiel.
Wie würdest du das Ermittler-Duo aus den Inselkrimis beschreiben?
In meinen Inselkrimis verwende ich meistens ganz normale Leute, die zum Beispiel neu hinzugezogen sind oder dort Urlaub machen. Natürlich habe ich auch schon mal einen Kriminalkommissar, aber in der Regel sind es Leute wie du und ich, die die Fälle lösen und bisher nichts mit einem Mord zu tun hatten. So eben auch das Ehepaar Lena und Steffen aus meiner Langeoog-Serie. Er war Banker, der nach Burnout und Infarkt beschloss, es nun ruhiger angehen zu lassen. Seine Frau Lena ist Buchhändlerin und versucht, mit einem eigenen Laden durchzustarten. Bei meinem Krimi auf Pellworm ist es eine Familie aus dem Sauerland, die auf der Insel Urlaub macht. Und dort geraten sie in einen Kriminalfall. Im zweiten Teil besteht das Ermittlerduo dann aus Helga, die wir aus Teil 1 kennen, und ihrem Bruder Hans-Dieter Berg, der sonst zusammen mit Steffen und Lena die Fälle auf Langeoog löst. Diesmal ist er im Urlaub auf Pellworm.
Ein Fall heißt Langeooger Dünenblut. Worum geht es dort und was macht Sherlock Holmes da?
Es geht um einen Mord an einem jungen Mann, einem Auszubildenden des Nachbars Dieter, der eine Schreinerei plus Schmiede betreibt. Lena hatte ihn kurz vorher kennengelernt und ihr Mann findet die Leiche im Dünensand. Der Name Sherlock Holmes tauchte erst im zweiten Fall auf. Der berühmte Detektiv spielt nicht direkt eine Rolle, sondern eine Gruppe Rentner, ein Krimibuchclub, den sie nach Holmes und Moriarty benannt haben. Aus Langeweile lösen sie Mordfälle. Genaueres dazu möchte ich aber nicht verraten.
Was würdest du auf eine Insel wie Pelvorm mitnehmen, wenn sie einsam wäre?
Och, am besten meine Familie und meine ganzen Freunde. Dann wäre sie nicht mehr einsam.
Deine Storys sprechen viele sehr bekannte Synchronsprecher. Hast du mal irgendein besonderes Erlebnis mit ihnen gehabt?
Leider war ich noch nie bei den Aufnahmen dabei. Zu dem Thema solltest du dann mal Christoph Piasecki von Contendo einladen. Der hätte bestimmt etwas zu erzählen. Gefreut hat mich, dass Ilka Körting die Rolle der Toni in meinem Hörspiel Pelvorms kleine Leichen, also die Hauptrolle, übernommen hat. Ilka hat schon vor gut 10 Jahren, da war sie noch keine professionelle Sprecherin, auch die Hauptrolle neben Christiane Marx in meinem Hörspiel Mole übernommen.
Wie viel Kontakt hast du beim Schreiben mit deinen Kollegen aus der Produktion, Musik und dem Schnitt?
Ich bin über den Facebook-Messenger mit den meisten in Kontakt. Wenn sie etwas im Skript noch gut anhörte oder gut las, beim Dialog-Cut dann aber nicht funktioniert, schreibe ich schon mal den Cutter an, ob man den Satz nicht wegschneiden oder an eine andere Stelle rücken kann. Manchmal handelt es sich auch nur um ein Wort.
Schreibst du auch unter einem Pseudonym?
Ich habe auch schon unter einem Pseudonym geschrieben. Die Hörspiele sind auch zum großen Teil aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht. Mein Pseudonym verrate ich allerdings nicht.
Erst kommt die Idee und wie geht es dann weiter?
Da ich eine relativ lange Mittagspause habe, meistens über 2 Stunden, schreibe ich in dieser den Großteil meiner Skripte. Ich habe meinen Laptop immer dabei. Dafür nutze ich von Anfang an das Programm Celtics, das schon die ganzen Formatieren mitliefert. Damit habe ich zum Beispiel auch mein Comic-Skript verfasst. Ich persönlich schreibe nicht chronologisch. Es kann also sein, dass ich nach dem Anfang einfach in der Mitte weitermache oder am Schluss und dann hin und her hüpfe. So schreibe ich einfach an einer anderen Stelle weiter, wenn es mal irgendwo hakt. Natürlich muss man das am Ende dann noch einmal komplett überarbeiten, damit auch alles passt. Sobald das Skript fertig ist, schicke ich es an den Produzenten, der es noch lektorieren lässt. Mit dem Rest habe ich dann kaum noch etwas zu tun. Ich schreibe die Rechnung und bekomme das vereinbarte Honorar. Manchmal werde ich noch in das Casting einbezogen. Bei manchen Rollen schreibe ich auch ins Skript, wen ich mir für die Rolle vorstellen könnte. Und dann geht alles einen weiteren Gang. Es werden Sprecher und das Tonstudio gebucht, Musik wird eingekauft oder extra komponiert, Cutter und Sounddesigner basteln die Aufnahmen zusammen, der Coverdesigner wird beauftragt und dann kommt es raus. Es gibt natürlich noch etliches, was hinter den Kulissen gemacht werden muss. Da bin ich aber auch nicht so drin.
Du schreibst auch für die Reihe Midnight Tales. Dein kommender Fall aus deiner Feder lautet Spiegelbilder. Wie kamst du auf den Inhalt?
Ich hatte im Fernsehen einen Bericht gesehen, in dem es um die Todesstrafe in Amerika ging. Da dürfen ja die Angehörigen eines Mordopfers dabei sein, wenn ein Mörder hingerichtet wird. Ich finde sowas pervers und verstehe nicht, wie man da zusehen kann. Ich liebe ja Horrorfilme und solange es sich um Kunstblut handelt, machen mir die derbsten Splatter nichts aus. Aber in echt würde ich mir sowas nicht anschauen. Und da kam ich darauf, über dieses Thema eine Geschichte zu schreiben. Allerdings kann ich auch hier nicht sehr ins Detail gehen, um den Story-Twist nicht kaputt zu machen.
Wie viel Recherche musst du pro Fall ungefähr betreiben?
Das ist vollkommen unterschiedlich. Bei den Inselkrimis etwas mehr. Da ziehe ich dann auch Stadtführer und die gute alte Google Map zu Rate. Bei den Midnight Tales ist es etwas einfacher, da es sich bei meinen Geschichten oft um fantastische Stoffe handelt. Wenn etwas auf einer Raumstation spielt oder auf einem U-Boot, dann entspringt das meiste meiner Fantasie. Aber wenn es um spezielle Dinge geht, muss ich natürlich recherchieren. Eine Geschichte von mir behandelt den Voodoo auf Haiti. Und da ich nicht irgendein Blödsinn schreiben wollte, habe ich da wirklich lange im Internet zu dem Thema gesucht. Oder wenn es um Stadien der Verwesung geht oder so etwas. Da etwas zu finden war ja früher wesentlich schwieriger als heute. Ein Karl May konnte nicht mal eben den Rechner anschmeißen, um zu erfahren, wie es im Wilden Westen wirklich zuging.
Auf was können wir uns in Zukunft von dir freuen?
In diesem Jahr erscheint noch ein weiterer Inselkrimi, der auf der Insel Hiddensee spielt. Die Hauptperson ist die Kommissarin Carola Sögaard, die ja auch schon in Tödliches Langeoog ihren Einstand gab. Überhaupt sind meine Inselkrimis auch immer ein wenig verknüpft, was die Personen angeht. Zum Beispiel wird auch noch eine Baltrum-Folge erscheinen, in der die junge Polizistin Levke Saathoff eine der Hauptpersonen sein wird, die Tochter von Kommissar Saathoff, der in der ersten Folge von Langeoog ermittelt hat und der von Peter Flechtner gesprochen wurde. Dann kommen noch mindestens zwei weitere Midnight Tales. Einmal die Geschichte von Sünde und Sühne mit Joachim Tennstedt und seinem Sohn Julian, die beide die gleiche Figur sprechen, in unterschiedlichen Jahrzehnten. Und dann noch eine Story, die ich mit Christoph Piasecki zusammengeschrieben habe und die eine der letzten Aufnahmen von dem guten Peter Gröger beinhaltet, der Fluch der Apokryphen. Im nächsten Jahr werde ich dann auch endlich mal mit Thomas Bierker zusammenarbeiten. Ihm gefiel eine Story von mir und er möchte sie vertonen. Seine Reihe Dreamland Grusel höre ich ja auch privat von Anfang an ziemlich gerne. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Im unkommerziellen Bereich kommt in diesem Jahr noch eine Zukunftschronik von mir, die Göttin der Boul, die von Stefan Hartlein gecuttet wird. Alexandra Begau spricht eine Art weiblichen Han Solo, die auf einem fremden, sich eher im Mittelalter befindlichen Planeten abstürzt und in einen Krieg hineingezogen wird. Gerade heute habe ich den Vorabcut bekommen und es fehlt nun eigentlich nur noch die Musikuntermalung, die Andreas AK Siebenklang übernehmen wird. Und wahrscheinlich erscheint noch die erste Folge eines Vierteilers mit dem Namen Blut. Darin geht es um einen Virus, der sich in Brooklyn der 70er Jahre verbreitet und aus dem infizierten Menschen rasende Blutsauger macht, ähnlich einem Vampir, aber ohne dessen Schwächen. Mit Knoblauch oder Sonnenlicht brauchst du denen also nicht zu kommen. Den Cut übernimmt wieder der Jokey. Das Tolle ist, dass ich für den Vierteiler viele Gastsprecher aus der Hörspielszene gewinnen konnte. Wie zum Beispiel Thomas Bierker, Christoph Piasecki, Erik Albrot, Tom Steinbrecher oder Paul Burkhardt oder Katja und Klaus von Pandoras Play, um nur einige zu nennen. Das hat mich wirklich gefreut, dass fast jeder, den ich angefragt habe, bereit war, ein Cameo zu übernehmen. Ach, und bevor ich es vergesse, für Contendo habe ich an einem weiteren spannenden Projekt gearbeitet. Muss mal überlegen, was ich sagen kann, ohne zu viel preiszugeben. Auf jeden Fall ist es ganz anders aufgezogen als andere Reihen und Serien. Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr erscheinen wird. Von der ersten Folge ist bis auf eine Rolle bereits alles aufgenommen worden. Zwei Folgen habe ich bereits geschrieben, an der dritten bin ich gerade dran. Ich hoffe, meine Antworten waren wenigstens etwas informativ. Hat mir Spaß gemacht, Schulze. Und wenn ich noch etwas sagen darf, hört Hörspiele. Morgens, mittags, abends und am besten noch in der Nacht. Und bitte nicht nur über Stream, weil da einfach kaum etwas beim Produzenten hängen bleibt. Schließlich muss er ja auch noch die Million für mein Honorar abdrücken. Bis dann, tschüss.
Ja, das war wieder eine sehr schöne Ausgabe, fand ich. Vielen Dank an Frank Hammerschmidt für dieses klasse Gespräch. Und ja, schaltet gerne wieder ein, wenn ich wieder in meine Plauderecke einlade. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und freue mich, wenn ihr nächstes Mal hoffentlich gespannt darauf wartet, was ich als nächstes, beziehungsweise wen ich als nächstes interviewen werde für meine Plauderecke. Abgesehen davon habe ich aber auch noch einen anderen Podcast, der die Flutlichtromantiker heißt und der Name sagt's. Wie gesagt, der heißt die Flutlichtromantiker, ist ein Fußball-Podcast und wer Lust hat, da mal reinzuhören, da mache ich mit meinem Kollegen Marcel, den mache ich da, dort zusammen, findet den auch auf den Diensten, wo ihr jetzt diesen Podcast gefunden habt. Ja, bleibt gesund, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal reinschaltet, euer Schulzi.
Als kleinen Bonus gibt es jetzt noch drei Hörproben aus meinen Hörspielen. Das wären einmal Midnight Tales Nummer 34, Tod auf leisen Beinen, Midnight Tales 39, Spiegelbilder und Inselkrimi 15, Tödliches Langeoog. Viel Spaß damit.
René, schläfst du etwa schon? Ich bin echt neidisch, wie schnell du immer einschlafen kannst, Schatz. René, hast du das gehört? Was kann das sein?
Was soll denn das? Warum machst du das Licht an?
Da war etwas.
Ich war schon am Schlafen.
Irgendwas hat geknistert.
Bei mir knistert heute gar nichts mehr. Du hast mich aus den schönsten Träumen gerissen.
Tut mir ja leid, aber ich habe es deutlich gehört. Das hier war es. Das Zellophanpapier des Blumenstraußes.
Na also, dann können wir ja wieder weiterschlafen.
Das knistert doch nicht einfach so, René.
Vielleicht haben wir ja Mäuse.
Oh, wer? Ich muss Fräulein Smiller noch genau instruieren, was Katzen und Ratten angeht.
Wir sehen morgen nach, bei Tageslicht.
Also gut.
Und jetzt komm wieder ins Bett.
Was man so Bett nennt.
Hauptsache, es ist kuschelig warm. Schlaf schön, mein Mäuschen.
Sophia, so bist du perfekt. Der Lippenstift ist unwiderstehlich. Oh, du hast Kerzen angemacht. Wie romantisch. So hätte ich dich ja gar nicht eingeschätzt. Wo bist du denn? Ich hoffe, dir gefällt, was du gleich zu sehen bekommst. Da fällt mir ein, dass ich gar nicht weiß, wie du überhaupt heißt. Hallo? Sei nicht albern. Ich habe keine Lust auf Versteckspiel. Also gut. Eins, zwei, drei. Ich komme. Hinter dem Sessel. Ach klar, du bist im Schlafzimmer. Auch nicht. Wenn du dich jetzt nicht zeigst, dann gehe ich. Hab keine Lust auf so einen Scheiß. Ah, ich höre dich. Ah! Hast du mich erschreckt? Nimm die blöde Maske ab. Ist das jetzt eine Szene aus Halloween? Du machst mir Angst. Was willst du mit dem Messer? Hör auf damit! Warum?
Du bist ja ganz schön schwer, Kleiner. Das muss ich dir jetzt mal sagen. Aber ich habe schließlich zugesagt. Und jetzt schleppe ich dich in deiner Box bis zu Dieter. Ich hoffe, du magst Katzen?
Hey, kann ich dich mal etwas fragen?
Hm? Meinst du mich?
Ja, klar.
Was ist denn?
Du arbeitest doch bei dem Typen, der so aussieht, als wäre er der Großvater von Heidi, oder?
Wenn du Herrn Berg meinst, dann ja. Wieso?
Du kannst ihm mal sagen, dass er meine Schwester in Ruhe lassen soll.
Hä? Ich verstehe kein Wort.
Sag es ihm einfach. Ansonsten kann er sich warm anziehen, falls du verstehst, was ich meine.
Nein, ich verstehe nicht, was du Torfnase meinst.
Er rennt überall rum und erkundigt sich nach unserer Familie. Das gefällt mir nicht.
Lass mich jetzt einfach in Ruhe.
Und was, wenn ich es nicht mache?
Dann bekommst du einen Tritt in deine Eier, Junge. Vor dir habe ich bestimmt keine Angst.
Du blauhaarige...
Sprich es nur einmal aus und du wirst mich sofort so erleben, wie du es bestimmt nicht möchtest. Ich habe mich schon mit Größeren geprügelt als mit dir. Und jetzt die Leine!
Wir sehen uns noch wieder.
Ich kotze jetzt schon.